Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Luigi Pirandello, 1867 in Agrigent auf Sizilien geboren und 1936 in Rom verstorben, zählt zu den wichtigsten italienischen Literaten und vor allem Dramatikern des frühen 20. Jahrhunderts. 1934 erhielt er den Literaturnobelpreis. Spätestens seit der deutschsprachigen Erstaufführung seines bis heute berühmtesten Werkes Sei personaggi in cerca d'autore, sechs Personen suchen einen Autor, 1924 in Wien, kannte man ihn auch nördlich der Alpen und druckte Texte von ihm bisweilen sogar in Tageszeitungen ab. So unter anderem ein Gleichnis im Hamburger Anzeiger vom 26. Januar 1925, für dessen Übersetzung hier der umtriebige Autor und Theater-Tausendsasser Jo Lehrmann verantwortlich zeichnete. Für die Lesung des Textes tut dies Frank Riede.
Gleichnis von Luigi Pirandello, übersetzt von Jo Lehrmann. Die beiden jungen Mandelbäume, sie waren wie Geschwister, blühten in einem Garten an meiner Straße. Ging man winters vorbei, schienen sie abgestorben. Vielleicht schienen sie es nicht nur, vielleicht waren sie es. Vielleicht war es der eine von beiden oder der andere. Man hätte nichts sagen können, ehe der März kam. Man muß ja den Frühling der Bäume abwarten, um zu wissen, welche überlebt haben. Der März kam, da sah ich, dass nur eines der Geschwister lebte. Das stand hinter einem Steinpfeiler, er hatte es wohl ein wenig geschützt. Wie schön das sah und wie trübselig, wie schmerzlich das andere, nackt, kahl, tot. Das Lebende aber streckte sich in die Frische der morgendlichen Sonne, hob lachende Blätter, schimmernd wie Flügel schwebender Falter. Als ich wenige Tage waren vergangen, wieder am Garten vorbeikam, stand ich sehr verdutzt still. Oder hatte ich geträumt, mich versehen beim ersten Anblick? Von den Bäumen stand der andere in Blüte, nicht der hinter dem Steinpfeiler, nein, der andere. Es war in dieser Woche ein heftiger Regen niedergegangen. Hatte sein Ungestüm vielleicht die Blüten des einen hinabgeschlagen, seine Frische aber den anderen aus dem Winterschlaf aufgeweckt? Freilich, ein paar weißliche, gelb geränderte Blättchen hingen noch von den Zweigen des einen, der vor dem geblüht hatte. Der Regen hatte seine Blüten vernichtet. Aber mein Staunen verdoppelte sich, kaum erwehrte ich mich eines Auflachens, als ich merkte, welcher Art die Blüten waren, die die Zweige des anderen über und über bedeckten. Es waren keine Knospen, es waren Schnecken, Schnecken, weiße Schnecken, kleine weiße Regenschnecken. Nach dem Regen hatte sie die feuchte, fruchtbare, schäumende Erde ausgeworfen. Nun hatten sie den toten Baum überkrochen, seine verstümmelten Zweige überdeckt, hatten sich festgesetzt, festgenistet, ineinander verkrustet. Und es schien, als reckte sich der tote Baum im Scheine seiner grotesken Pracht in die noch feuchte, noch silbergraue, noch wetterschwere Luft und spräche voll traurigen Trotzes zu dem anderen, der vor ihm wahrhaft geblüht, »Sieh, nun bin ich dran nach dir und ich blühe nach meinem Vermögen.« Es war nicht leicht, über diesen seltsamen Anblick nicht zu lachen. Es war auch nicht leicht, über ihn zu lachen. Sehr froh mochte der Baum nicht sein, so zu blühen. Freilich, seine Blüte war nur Schein, nichtsdestoweniger. Die weißen Schnecken wollten ja gar nicht Blüten vortäuschen, wie es Papierblumen oder Wachsblumen oder Stoffblumen wollen. Sie wollten scheinen, was sie waren, weiße Schnecken, wie sie da in seltsamen und doch natürlichen Formen auf den krummen Ästen des toten Baumes hockten, und dachten nicht im Entferntesten daran vorzutäuschen, dass der Tote lebe. Sie sagten klar aus, dass sie ihn selbst für abgestorben ansahen und für nicht mehr lebensfähig hielten. Darum hatten sie ihn ja erkrochen. Vielleicht lachte dieses Blühen über sich selbst. Die Schuld war die des Regenschauers allein, der zuvor so lange den Himmel mit schweren, dunklen Wolken bedeckt hatte, selbst eingezwängt in ein fürchterliches, finsteres Gefängnis, ehe er niederging. Er hatte den Baum gemordet, und der andere, der sich vorher zur Blüte aufgerafft, da er schon den Frühling gekommen glaubte, hatte unter ihm seine Blüten verloren. Und auch daran waren die Schnecken ohne Schuld, dass die blätterlosen Äste des Baums so grausam verkrümmt waren. Ihr Absterben vermochte nun auch der Frühling nicht zu verbergen. Aber seht an, die Schnecken nicht ohne Anmut mühen sich mitleidvoll, die trostlose Nacktheit der Zweige zu bedecken. Seht, wie sie schimmern und aufschäumen, wenn sie ihren Schleim ausscheiden. Wie schön blüht diese leuchtend feuchte Masse, die sich selbst inbrünstig bläht, bunte Reflexe spiegelt, und nun zieht sie sich zusammen und erstarrt, und die Augen einer Schnecke auf ungleich langen Stielen sitzend brechen hervor, krümmen sich, suchen, tasten, fühlen um sich. Ich weiß es, ihr verlangt wirkliche Blumen, wirkliche Blätter, ich weiß es. Man müsste erleben und nicht erdichten, man müsste sich des Duftes der Blumen freuen, des Schattens der Bäume, der Kühle der Blätter, wenn sie da sind. Man dürfte nicht darüber nachdenken, dass Blumen und Bäume und Blätter im Frühling ganz alltäglich, dass sie der Alltag des Frühlings sind. Man müsste sein wie jene eigensinnige, herbe Pflanze, deren Blätter Messern gleichen, Dornen an den Spitzen, die zu grünen gar nicht begehrt, die in ihr eigenes Ziel wächst, hinauf, hinauf, aufrecht, einsam, an ihrer höchsten Spitze treibt sie eine einzige Blüte, die Blüte einer großen Sehnsucht nach Himmel und Äther und Sonne und stirbt. Man müsste sein wie eine Palme. Diese aber sind Bäume, die aufwachsen wie Geschwister in der Enge der Gemeinschaft, kümmerlich und bekümmert. Zu gleicher Zeit, auf die gleiche Weise. Wie verständlich ist es da, dass eines plötzlich den sonderbaren Wunsch hat, zu sterben und in der grotesken Pracht weißer Regenschnecken aufzuerstehen. Aber auch die Sonderbarkeit steckt an, und es sind schon sehr viele Gewächse im Scheine solcher Schneckenblüte da. So viele, dass es kaum mehr auszuhalten ist.
Wie schrieb Pirandello 1926? Was ich für mich sein kann, können weder ihr noch ich selbst wissen. Was wir aber über uns mit Sicherheit sagen können, wir veröffentlichen morgen eine neue Folge. Also bis dann.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.